Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Eilmeldung. Der Newsflash mit Ari Gosch.
Der Sommer, der Sommer, der Sommer.
Er wird gut. Von Cannabis wird's gut. Er wird's gut. So was von.
Der Herbst, der Winter, der Frühling.
Wird's gut.
Der Sommer
wird gut.
Der Sommer, der Sommer, der Sommer.
Der Sommer wird gut, aber mit Einschränkungen.
Der Gesundheitsökonom Karl Lauterbach mit Caroline Kebekus in ihrer ARD-Show. Wird der Sommer gut? Und für wen? Und wo? Ansage in einem Intercity der Deutschen Bahn auf dem Hindenburgdamm.
Willkommen auf Sylt, der Insel der Reichen und Schönen. Die Reichen fahren mit dem Auto, die Schönen mit der Bahn.
Nicht ganz logisch, aber nett. Noch ein Zitat. Über den Hindenburgdamm fahren die Züge von der Insel Sylt zum schleswig-holsteinischen Festland und umgekehrt. So beginnt das Vorwort zu Klaus Teweleits Standardwerk über den deutschen Faschismus, Männerfantasien, in dem auch der schöne Satz geschrieben steht, der sich auf die aktuellen Corona-Lockerungen beziehen könnte oder auf die Erfahrungen nach dem letzten Sommer. Zu jeder neuen Freiheit gehört, dass sie zur Zerstörung genutzt werden kann. Und damit herzlich willkommen und heute mit besonderer Berechtigung Moin Moin zur Folge 14, dem außerplanmäßigen Sylt-Flash am 15. Juni 2021. Im Wesentlichen anhand von Meldungen der örtlichen Sylter Rundschau lassen sich auch auf der Lieblingsurlaubsinsel Vieler Beispiele von Entwicklungen beobachten, die bundesweite Bedeutung haben. Wie die mehr als leichtsinnige Ansicht, Corona sei endlich vorbei, sowie der sorglose Umgang mit der Natur.
Newsflash aktuell.
Am Schulzentrum Sylt hat es laut Sylter Rundschau einen Corona-Fall gegeben. Die gesamte 10. Klasse sei daraufhin in Quarantäne geschickt worden. Nach Angaben von Schulleiterin Detlefsen befinden sich wegen Kursüberschneidungen in der Parallelklasse 6 weitere SchülerInnen in Quarantäne. Nach Rundschau-Angaben sind in der Sylter Bäckerei Raffelhüschen 10 Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 11 Filialen auf der Insel seien bis auf Weiteres geschlossen. Nach Firmenangaben habe es Infektionen sowohl im Verkauf als auch in der Produktion gegeben. Vorsorglich befänden sich einige weitere MitarbeiterInnen in Quarantäne. Im ZDF erklärte der SPD-Bundestagsabgeordnete Lauterbach, warum bisher zu spät und zu ungenau auf Infektionen in Betrieben geachtet worden sei. Er und andere hätten zwar schon recht früh eine umfassende Teststrategie angemahnt, aber...
Die Kritik ist berechtigt, dass wir es zu spät gemacht haben. Also ist ganz klar, damit hätten wir Todesfälle verhindern können. Wir hätten also damit nicht den Lockdown also ersparen können, aber wir hätten eine noch bessere Bilanz gehabt, was die Sterblichkeit angeht.
Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Gegen den Chef der Sylter Gaststätte Vogelkoje, Gerhard Diem, hat der Landkreis Nordfriesland ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eröffnet, berichtet die Sylter Rundschau. Nach einem Besuch in dem Kampner Restaurant hätten sich Ende Mai über 1000 Menschen aus allen Teilen Deutschlands in Quarantäne begeben müssen. Kontaktdaten seien nicht vollständig erfasst und zu viele Gäste bewirtet worden. Personal habe Hygienemaßnahmen weder eingehalten noch überprüft. Ein Leser hatte nach eigenen Angaben bereits vor einem Jahr von gravierenden Hygiene- und Kontrollverstößen in der Vogelkoje berichtet. Aber weder das Ordnungs- noch das Gesundheitsamt hätten damals reagiert. Im Streit um den Verkauf von Impfterminen über ein Internetportal für Kleinanzeigen hat das schleswig-holsteinische Gesundheitsministerium eine einstweilige Verfügung zurückgezogen. Damit entfällt laut Schleswig-Holstein-Zeitung eine Verhandlung vor dem Kieler Amtsgericht. Das Ministerium hatte den Kieler Webdesigner Hergel angezeigt, wegen seines Angebots gegen Zahlung von 25 Euro einen Impftermin buchen zu können. Mit der einstweiligen Verfügung sollte erreicht werden, dass das Angebot gelöscht wird. Die Weltgesundheitsorganisation hat die europäischen Staaten eindringlich vor zu starken Lockerungen gewarnt. Der Regionaldirektor für Europa, Kluge, erklärte im Westdeutschen Rundfunk, die zuerst in Indien nachgewiesene Delta-Variante des Coronavirus sei im Begriff, sich auf dem ganzen Kontinent durchzusetzen. So seien in Großbritannien zwar rund 60% der Erwachsenen einfach und mehr als 40% zweifach geimpft. Die Impfquote sei also erheblich höher als in Deutschland mit 47% und 25%. Trotzdem stiegen die Infektionszahlen auf der Insel. Wochenlang habe die landesweite Inzidenz um die 20 gelegen, jetzt sei sie wieder auf 50 gestiegen. ForscherInnen sprechen vom Beginn einer neuen Welle.
Prima Klima.
In der Tageszeitung Taz berichtet Eiken Bruhn, die Insel Sylt sei selbstverständlich auch mit dem Flugzeug zu erreichen. Es seien aber nicht nur die Propellermaschinen gemeint, die auch auf einigen anderen Inseln landeten, sondern die täglichen Airbusse. Zitat: Klar, man könnte aus Düsseldorf oder Berlin auch mit der Bahn anreisen. Schließlich fährt die fast bis an den Strand. Aber der echte Sylt-Tourist nimmt das Auto mit. Denn wozu gibt es sonst einen Autoreisezug? Die Deutsche Bahn und ihre private Konkurrenz transportierten jährlich über 1 Million Autos. Dazu kämen 140.000 von der Fähre von und zu der dänischen Nachbarinsel Rømø. Das Rätsel der vielen SUVs und Porsche Carreras mit Kennzeichen NF für Nordfriesland sei allerdings schnell gelöst. Das seien die Zweit-, Dritt- und Viertautos derjenigen, die auf Sylt einen Zweit-, Dritt- oder Viertwohnsitz unterhielten. Und dort natürlich auch motorisiert sein müssten. Oder solle der Hamburger Kiefernchirurg in die Kampner Kupferkanne mit dem Bus fahren, der abends nur stündlich verkehre und im Osten der Insel gar nicht? Dabei gab es laut der Website bahninfo.de bis 1970 eine Inselbahn, die viele Orte und Strände auf Sylt miteinander verband, einschließlich des Westerländer Fernbahnhofs. 1888 wurde die Inselbahn, dem Bericht zufolge, zwischen dem alten Fährhafen Munkmarsch und Westerland eröffnet und in den Folgejahren erweitert. 1901 bis zum Südhafen Hörnum, 1903 nach Kampen und 1908 weiter in den Norden bis nach List. 1970 wurde die jahrelang vernachlässigte Inselbahn eingestellt und durch Busse, die oft im Stau stehen, nicht wirklich ersetzt. Auf der alten Trasse wird nun vor allem geradelt, um dem ständigen Stau auf den Hauptstraßen auszuweichen. Die damals zugegeben etwas rumpelige Inselbahn könnte allerdings bei gutem Willen mit vergleichsweise geringem Aufwand wiederhergestellt und noch ausgebaut werden. Denn es gibt eine platz- und energiesparende Mischform aus öffentlichem und privatem Verkehr. Wie die bis 2016 im westdeutschen Paderborn erprobten und in diesem Podcast bereits vorgestellten Railcabs. Mit beliebig zusammenkoppelbaren 4- bis 6-sitzigen Kabinen. Bereits im Bau sind Weiterentwicklungen zum Personenschnelltransport mit der englischen Bezeichnung Personal Rapid Transit, kurz PRT. So ist das bisher größte geplante PRT-Netzwerk in Masdar, einer Ökostadt in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten, gut 33 Kilometer lang und wird mit 2500 Kabinen 83 Stationen anfahren. Es werden keine Verbrennungsmotoren eingesetzt. Die aktuellen Systeme werden laut Wikipedia über Elektromotoren angetrieben. Die Energieversorgung erfolgt vor allem über Schleifkontakte zwischen den Schienen, notfalls auch Akkus. In einem Werbefilm von 1974 pries eine Arbeitsgemeinschaft der Firmen Mannesmann, Demag, Messerschmidt, Bölko, Blohm ein schon sehr ähnliches sogenanntes Kabinentaxi an, mit dem zusätzlichen Charme von Schienentrassen auf Stelzen, die sowohl auf der Ober- wie auf der Unterseite befahren werden konnten.
The new way to give the city back to the citizen. Cabin Taxi. For efficient urban transit.
Gerade für eine superschmale Insel wie Sylt eine sehr praktische Lösung. Unten Passagiere, oben Lasten und Gepäck.
Corona ohne Ende.
Verglichen mit anderen Amtsgebieten im Kreis Nordfriesland ist die Zahl der Corona-Fälle im äußersten Nordwesten nach wie vor hoch, meldet die Sylter Rundschau. Während im gesamten restlichen Kreis am Donnerstag kaum neue Infektionen gemeldet wurden, waren es dem Bericht zufolge auf Sylt 24 und im benachbarten Amt Südtondern 27. Mitverantwortlich dafür sind offenbar die oft überfüllten Pendlerzüge von und nach Sylt, die für die auf der Insel Arbeitenden alternativlos sind. Da die Strecke auf Sylt zwischen Westerland und Morsum sowie auf dem Festland zwischen Klangsbüll und Diebel eingleisig ist, kommt es seit Jahrzehnten immer wieder zu Staus und Verzögerungen, bei denen die Fahrgäste oft dicht gedrängt, im Extremfall stundenlang ausharren müssen. ohne die Möglichkeit, die verschlossenen Fenster zu öffnen. Um abends im Restaurant essen zu können, versuchen etliche Touristinnen und Touristen auf der Insel nach einem positiven Corona-Test ihr Glück an einer anderen Teststation, berichtet ein Betreiber in der Sylter Rundschau. Unklar sei daher, wie viele Menschen zwischen List und Hörnum wirklich infiziert seien.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Leserbrief in der Rundschau vom 8. Juni. Laut Auskunft von heute auf der Homepage des Tourismusverbands Mecklenburg ist Tagestourismus erst ab dem 11. Juni möglich. Wie erklärt es sich, dass der Bundespräsident dann von Lübeck in und durch Mecklenburg laufen darf, während das Lübeckern untersagt ist?
National nicht egal.
In einem Leserbrief spricht Karl-Heinz Nelles aus Flensburg von einem Sturm auf die Gewaltenteilung. Wenn der CDU-Fraktionsvorsitzende im schleswig-holsteinischen Landtag Tobias Koch tatsächlich der Meinung sei, Zitat, dass eine politische Parteienentscheidung bei der Besetzung von Richterämtern notwendig ist, zeigt dies, dass er überhaupt keine Ahnung und keinen großen Bezug zu unserer freiheitlichen Grundordnung hat. Oder will er vorsätzlich Verhältnisse wie in den USA, Türkei, Polen, Ungarn herbeiführen? Dort sind Politik, Justiz und Polizei gleichgeschaltet und die Menschen werden so verurteilt und bestraft, wie die herrschenden Parteien es gerade brauchen. Zitat Ende. Soweit so eindeutig. Allerdings in Bezug auf die USA nicht ganz korrekt. Dann weist der Leser allerdings auf wirklich Schockierendes hin, das bisher irgendwie nicht ans Licht einer größeren Öffentlichkeit gelangt ist. Zitat. Nach der Legalisierung des finalen Rettungsschusses auf Kinder wäre das ein neuer Tiefpunkt in der Gesetzgebung des Landtages. Zitat Ende. Nach Angaben des Norddeutschen Rundfunks verabschiedete die Koalition aus CDU, Grünen und FDP tatsächlich Ende Februar 2021 das entsprechende Gesetz nicht nur mit den SSW-VertreterInnen der dänischen Minderheit, sondern auch mit den Stimmen der rechtsradikalen AfD. Nun können PolizistInnen ganz legal selbst Kinder unter 14 mit dem sogenannten finalen Rettungsschuss umbringen. Nur die SPD-Fraktion stimmte laut NDR geschlossen gegen das Gesetz. Solch kritische Berichterstattung hat schon in der alten Bundesrepublik nicht allen gefallen.
Es waltet ein Unstern über der Sendung Panorama.
Der damalige CSU-Vorsitzende und Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß, 1961 zum neuen Politikmagazin des Norddeutschen Rundfunks. Dessen ungeachtet berichtet Panorama seitdem regelmäßig über Skandale in Deutschland. Seit etlichen Jahren auch mit seinen Ablegern Panorama Reporter und Panorama 3 sowie im Netz mit Steuerung F.
Geschichte knallhart.
Die Sylter Rundschau zitiert einen Schüleraufsatz aus dem Jahr 1851. Durch den Strand ist schon so mancher Mensch zum Diebstahl verleitet worden, denn er glaubt, er kann sich beim Strande leicht Eigentum erwerben, auf das er kein Recht hat. Zitat Ende. Aber die Eltern hätten es besser gewusst. Denn jahrhundertelang habe auf Sylt eher gegolten, frei ist der Strandgang, frei ist die Nacht. Schließlich seien die Sylter arm gewesen. Und alles habe nur aufgesammelt werden müssen. Zucker und Zitronen, Branntwein und Kaffee, Holz und Tabak. Zitiert wird ein Sylter Pastor 1761. Den hässlichen Namen, dass sie böse Strandräuber seien, verdienen ja wohl leider allzu viele, weil die Gelegenheit Diebe macht. Allerdings wurde wohl auch nachgeholfen. Und so verbot der dänische König bereits im Jahr 1705 unter Androhung der Todesstrafe, an der Küste nachts Feuer zu entzünden, um dadurch Schiffe vom Kurs abzubringen. Eine zusätzliche Folterstrafe wurde denen angedroht, die Schiffbrüchige ermordeten. Und das waren den Überlieferungen zufolge nicht wenige. Heute wollen sie nur unser Geld. Und das sind in zunehmendem Maße nicht mal Einheimische. Die leben inzwischen oft auf dem Festland und sterben ja auch zumindest formal aus. Schwangere Sylterinnen müssen zum Gebären nach Flensburg. Das ist in der 1991 kommerzialisierten Nordseeklinik nicht mehr möglich.
Die Sau durchs Dorf.
Der Sylter Multimillionär und Inhaber vieler Fischrestaurants Jürgen Gosch, nicht mit mir, Ari Gosch, verwandt, wird von der Wirtschaftswoche zitiert: Konkurrenz belebt nicht das Geschäft, Konkurrenz kann ich nicht leiden. Das musste laut Wirtschaftswoche auch ein alteingesessener Sylter Fischer feststellen. Der sei mit seinen fangfrischen Krabben vom eigenen Kutter eigentlich konkurrenzlos gewesen. Er habe sich aber auf eine Preisschlacht mit Gosch eingelassen, der ihm seine Krabben über Strohmänner abgekauft und dann sofort die Preise erhöht habe. Der Fischer sei pleite gegangen. Zudem habe das, so Wirtschaftswoche, nordfriesische Schlitzohr Gosch die richtigen Kontakte geknüpft. So habe der Fischhändler dem Chef des Lister Ordnungsamts, einem Hobbymusiker, die Produktion einer CD mitfinanziert. Und die Gemeinde List auf Sylt sei ihrem größten Steuerzahler bei Immobiliengeschäften entgegengekommen. Die Beschwerde einer Konkurrentin sei beim Bauamt in Husum versandet. Der zuständige Beamte sei ein Schulfreund. Doch nicht nur die Konkurrenten scheinen Jürgen Gosch Probleme zu bereiten, sondern auch die Corona-Regeln, wie die Website derwesten.de berichtet, Zitat: Dabei sah alles auf den ersten Blick so gut organisiert aus. Abstandsmarker, Desinfektionsmittel, Hinweisschilder, Wartebereich. Doch beim Betreten des Restaurants bekommt die Reporterin einen Schreck. Sie wird mit 4 völlig fremden Personen an einen Tisch gesetzt. So viel zu Gosch Sylt. So wenig zu empfehlen wie die Vogelkoje offenbar.
Sport.
Das Fußballmagazin 11 Freunde berichtete am 18. Mai über das vom Berliner Senat erlaubte Pilotprojekt des 1. FC Union zur Rückkehr von Fans ins Stadion an der Alten Försterei im letzten Bundesligaspiel der Saison. Die Stadt Kiel habe ihrem Zweitligisten Holstein ein ähnliches Modellprojekt in Aussicht gestellt. Während Union das Vorhaben aber umgesetzt habe, habe Holstein abgelehnt. Die Kieler seien den Köpenickern in Sachen Verantwortungsbewusstsein und Fairness wohl ein wenig voraus, so 11 Freunde. Belohnt wurde das aber nicht. Nach Erreichen der neuen drittklassigen Europa Conference League vor 2000 Fans wurde in Berlin-Köpenick eine Jubelfeier ohne Masken und Abstände abgehalten, während die Kieler Kicker ohne Publikum den Aufstieg in die Bundesliga verpassten.
Beef aus Weimar.
Aus dem Pierre Diesen Archiv. Es war im Sommer 2014, als der damalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel Weimar besuchte und um ein Treffen mit der Parteibasis bat. Zum Kennenlernen. Nur für die Mitglieder. Wir würden gemeinsam mit dem leibhaftigen Vizekanzler ein WM-Spiel schauen dürfen. Und so versammelten sich an einem frühen Abend etwa 30 Ehrenamtler, Mitarbeiter und Abgeordnete in einem geräumigen Parteiladen. Junge und alte Frauen und Männer begrüßen sich, mal ehrlich erfreut, mal aufgesetzt freundlich. Sie nippen an Gläsern und Flaschen, kauen Häppchen und warten auf die Erscheinung des Gabriel. Kurz vor Anpfiff kommt er endlich durch die Glastür, setzt sich an den Tresen und lässt sich ein Bier geben. Innerhalb von Sekunden ist er von einem Dutzend balzender Funktionäre und Mandatsträger umringt. Darunter ein notorisch glückloser Landesminister, der nicht eingeladen und trotzdem erschienen ist, die Miene Panik verzerrt, weil es ihm nicht gelingen will, den Chef in ein Gespräch zu verwickeln. Gabriel ignoriert das Gedränge um sich herum und schaut das Spiel. Die einfachen Genossen halten Abstand und schämen sich für das Gewinsel der Funktionäre. Altbürgermeister Fritz blickt seine Frau Uta fragend an. Sie nimmt ihre Zigaretten und die zwei gehen zum Gucken in die Kneipe ums Eck. Die Funktionäre bleiben und himmeln weiter an. Wo wird einen gelehrt, sich so zu benehmen? Stellen Sie sich vor, Sie beschließen, einer unserer linken Parteien beizutreten. Sie fangen an, die Altvorderen und die Frühgealterten der Partei mit Ideen und Engagement zu nerven und die Frustrierten zu ermutigen. Dann werden Sie von den Altvorderen in Einzelgesprächen verleumdet, zum Beispiel als karrieristisch, unehrlich, durchgeknallt. Oder es meldet sich jemand auf der Mitgliederversammlung und beklagt, dass sie ihren Mitgliedsbeitrag immer nicht bezahlen. Die Mitgliederversammlungen selbst sind ein lebloses Ritual aus Formalitäten und Heuchelei. Die meisten frisch Eingetretenen kommen nur ein- oder zweimal und sterben dann freiwillig den Karteileichentod. Übrig bleiben ein paar gute Leute mit dicker Haut und die vielen, die das Bewährte lieben und die Veränderung fürchten wie der Sozi 1930 bei Tucholsky. Sieh mal, sagte der, ich bin in meinem Bezirk zweiter Schriftführer und unsere Saalamte ist das immer so gemütlich. Wir kennen nur schon die Kneipe und das Bier ist auch gut. Diese politische Kultur erklärt, warum die eigenen Mitglieder 2018 die SPD mit 2/3 Zustimmung zur Großen Koalition ins Ausgeschossen haben. Und warum die Basis nicht einmal zuckte, als der Cum-Ex-Dealer Olaf Scholz im Sommer ohne Debatte zum Kanzlerkandidaten ausgerufen wurde. Die Basis der Linken funktioniert ebenso geräuschlos. Vergangenes Jahr wurde ohne großen Findungsprozess ein Kandidatinnen-Duo für den Parteivorsitz präsentiert. Fürs Herz schlugen die Strippenzieher die linke Janine Wissler aus Hessen vor, zum Aufpassen Susanne Henning-Welsow, die ideenlose Zuchtmeisterin der Thüringer Partei und Fraktion. Statt einer Diskussion wurde ein Schaulaufen als Geisterspiel im Netz organisiert. Wissler und Henning-Welsow hatten auf dem Parteitag im Februar keine namhaften Gegenkandidaten und wurden mit deutlichen Mehrheiten bestätigt. Ich vermute, dass Sie jetzt vermuten, dass ich das alles erzähle, um Ihre Vorbehalte gegen linke Parteienpolitik zu bestätigen. Sie vermuten richtig. Ich will Sie auf das vorbereiten, was Sie erwartet, falls Sie beschließen sollten, sich in einer Partei zu engagieren. Weil ich glaube, dass Sie genau das tun sollten. Es gibt gar keine Alternative, als sich jetzt ins Parteienelend zu stürzen, wenn Sie, wie ich, der Ansicht sind, dass wir, wenn überhaupt, nur noch wenig Zeit haben. Um zu verhindern, dass unser Planet unbewohnbar gemacht oder in die Luft gesprengt und die Menschheit pauperisiert und gegeneinander ausgespielt wird und die Faschisten wieder aus ihren Löchern gekrochen kommen. Es gibt keine Alternative, als sich ins Parteienelend zu stürzen. Wählen gehen und Müll trennen ist eine gute Sache, wird aber nicht reichen. Wir müssen aktiv werden, in einer Stadtteilinitiative, einer Basisgewerkschaft oder einer Partei. Am besten, man verknüpft das eine mit dem anderen. Wird zum Beispiel Mitglied der Linken oder der SPD und kooperiert mit Leuten aus der DKP, der Umweltgruppe und der Antifa. Oder andersherum. Den Grünen beizutreten ist gerade auch spannend. Ab Herbst kann man dort vermutlich frisch geschlüpfte Bundesminister mit dem fortschrittlichen Teil der eigenen Programmatik stressen. Und Engagement bringt etwas. Ich habe es ausprobiert. Ich wurde in den 80ern in der linken Schülerbewegung politisiert, 1990 von der DKP in die PDS geschickt, wo ich bis 2009 zweimal rausflog. Zwischen 2012 und 2020 war ich Mitglied der SPD. 35 Jahre Politik, davon 7 Jahre von einem Abgeordneten bezahlt und vor den Miesnickeln beschützt. So etwas gibt's auch. In den vergangenen 13 Jahren habe ich in Weimar in Bündnissen und im Stadtrat miterlebt, wie hartnäckige Leute aus den linken Parteien gemeinsam mit Gewerkschaften, anderen Gruppen und dem Oberbürgermeister konkrete Verbesserungen erreichten. Die Einzelunterbringung der Flüchtlinge, ein kostenloses Frühstück für Kinder, die immer keins dabei haben, Sozialtickets für den Bus, einen besseren Tarifvertrag für die Busfahrer, die Aufwertung der schwierigen Stadtteile. Und mit Ausnahme des Krankenhauses die Verteidigung oder Rekommunalisierung der öffentlichen Unternehmen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will hier nicht rot-rot-grünen Regierungen das Wort reden. Was könnte schon daraus werden? Hier in Thüringen versucht ein solches Bündnis den Wählern mit arrogantem Komplettversagen die dümmste CDU und die schlimmste AfD der Republik schmackhaft zu machen. Nein, es geht darum, in eine dieser Parteien hineinzugehen. Nicht um mitzuspielen, sondern um aus der Rolle zu fallen, indem man sich Unterstützer sucht, die Gräben zu anderen Linken überwindet, die eigenen Parteisoldaten entwaffnet und den sedierten Genossen und den Chefs ordentlich aufs Schwein geht. Mit dem Mut zu fordern, was in der Partei und beim Wähler nicht populär, aber notwendig ist. Mit dem Ergebnis, nicht geschätzt, sondern diffamiert zu werden. Und um zu erleben, wie es sich anfühlt, wenn man gemeinsam etwas erstritten hat. Mir ist nach 35 Jahren Politik zuletzt die Luft ausgegangen. Ich brauche eine Pause. Aber die anderen machen weiter und brauchen Unterstützung. Es ist ganz einfach. Gehen Sie in den nächsten Parteitempel und werfen Sie ein paar Tische um. Sie werden an den Reaktionen erkennen, mit wem was geht und was zu tun ist. Und irgendjemand muss etwas tun. Danke, Pierre Diesen. Soweit Eilmeldung Nummer 14. Der außerplanmäßige Sylt-Flash mit Ari Gosch in der 24. Kalenderwoche. Die Redaktion verabschiedet sich mit der sogenannten norddeutschen Nationalhymne, dem Friesenlied.
Wo die Nordseewellen drängen an den Strand, wo die gelben Löwen leuchten grüner Land, wo die Möwen fliegen, hellen Stöcke Gruß, dort ist Liebe.
Am nächsten Tuesday, dem 23. Juni, die letzte Eilmeldung vor der Sommerpause. Wie immer, gleiche Welle, gleiche Stelle. Herzlichst auf Wiederhören.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.